Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu den 15. Internationalen Filmfestspielen Berlin und freue mich, dass wiederum so viele Nationen an diesem Wettbewerb teilnehmen. Nach dem Motto dieses Festivals wollen wir zur Verständigung unter den Völkern beitragen. In umfassender Weise kann dies erst erreicht werden, wenn wir auch hier in Berlin Produktionen aus möglichst allen Ländern im Programm der internationalen Filmfestspiele zeigen können. Wir werden deshalb weiter bemüht sein, die Internationalität dieses Festivals zu erweitern.
Sie haben ihn erkannt, Willy Brandt 1965, und man kann sagen, die Wünsche Brandts haben sich verwirklicht. Auch das Medienmagazin profitiert gleich von dieser Internationalität der Berlinale. Außerdem hören Sie das bereits Ende Januar versprochene Interview mit dem Chefredakteur der Berliner Zeitung. Außerdem gibt es dann mehr zum Protest um die sogenannte Tagesschau-App. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1, das Berlinale Radio. Anlässlich des Filmfestivals finden ja seit einigen Jahren auch immer die Berlinale Keynotes statt, als internationales Forum, wo es um die Zukunftsperspektiven der Filmindustrie geht. Und um was ging es diesmal? Was hat das mit dem Medienmagazin zu tun? Eleni Klotzikas war da. Hallo.
Hallo. Stargast war diesmal der Architekt Norman Foster, über den ja auch ein Dokumentarfilm auf der Berlinale lief, und auch der Architekt Wolf Prix vom avantgardistischen Architekturbüro Coop Himmelblau. Da fragt man sich, was haben Architekten mit Kino zu tun?
Ganz einfach. Und vor allem mit Medien.
Eben. Aber es ging ja diesmal nicht um die Zukunft des Kinos, sondern um das Kino der Zukunft als physisches Gebäude in einer Stadt, als sozialer Treffpunkt, als Kulturzentrum, das Leute zusammenführt. Denn ob der Film nun in 3D gezeigt wird oder letztlich welche technologische Entwicklung wir durch oder das Kino durchmacht, das beschäftigt zum Beispiel den Berlinale-Chef Dieter Kossig momentan gar nicht so sehr wie zum Beispiel das Überleben vieler kleiner Kinos. Ja, weil die verschwinden nämlich immer mehr aus den Stadtzentren, sagte er zumindest in seiner Begrüßungsrede.
I'm much more worried about the architecture of the cinema. I'm much more worried about our cities.
Ich bin viel besorgter um die Architektur der Kinos als um den Film. Ich mache mir besonders Sorgen um die Kinos in den Kleinstädten und auf dem Lande. Die Kinos sterben aus, denn die Kinos werden zunehmend von globalen Unternehmen, die überall in der Welt Geschäfte aufmachen, aus den Stadtzentren verdrängt. Und das lässt die Stadtzentren auch aussterben und die Leute haben immer weniger Möglichkeiten, intelligente Unterhaltung zu genießen.
An die Stelle der vielen kleinen Kinos, die man ja so kennt, auch noch damals auf dem Kudamm, von denen ja kaum eins überlebt hat, vielleicht höchstens das Astor-Kino, treten die großen Multiplexe, auch zum Beispiel der Zoopalast ehemals, ist ja jetzt auch in ein Multiplex-Kino sozusagen verwandelt worden. In Kleinstädten sind dann die Multiplexe auch meist etwas abgelegen vom Stadtzentrum.
Dieses Problem ist ja in Berlin, in so einer Stadt mit Millionen Einwohnern, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in unserem anderen Sendegebiet in Brandenburg. Und Gott sei Dank gibt es ja auch noch viele kleine Off-Kinos, die nicht nur Blockbuster zeigen, sondern wo auch mal anspruchsvolle intellektuelle Filme gezeigt werden. Dennoch gab es ja den Trend hin zum Multiplex-Kino. Was hat der Siegeszug der Multiplex-Kinos für Auswirkungen gehabt auf die Filmkultur?
Das wurde auf den Berlinale-Kinos auch historisch sehr interessant beleuchtet. Früher wurden Kinos ja Filmtheater genannt. Es wurde ein Film vorgeführt,
stimmt, ja.
Sozusagen. Es wurde auch nur ein Film gezeigt in dem ganzen Kino. Demnach waren auch sozusagen die Kinos ein bisschen mehr der Eleganz und dem Prunk einfach von Theatern und Opernhäusern nachempfunden. Man traf sich in der Lobby, man diskutierte über den Film und so. Das war ein Stück Kinokultur, was natürlich durch die Multiplexe, in denen ja mehrere Filme gleichzeitig abgespielt werden, ein Stück weit auch verloren gegangen ist. Und das bedauerte zum Beispiel auch Wolfgang Nowak von der Alfred Herrhausen Stiftung.
Multiplex Architecture is modeled on boxes we normally use for fast food.
Die Architektur von Multiplex-Kinos ähnelt auch quadratischen Behältern für Fastfood. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass man oft gleich in der Nähe des Eingangs auf Fastfood-Läden trifft. Die meisten Multiplexe sind ja auch eine Art Fastfoodisierung der Kinokultur. Das Verschwinden der kleinen lokalen Filmtheater beschleunigt die Bedeutungslosigkeit des Kinos.
Ja, und wie man nun auch in der Presse gelesen hat, geht es ja den Multiplex-Kinos nicht so besonders gut. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie eben so anonym sind und vergleichbar vielleicht beim Fernsehen mit dem Zapping. Das ist, wo man einfach mehrere Sachen parallel hat und diese Exklusivität, dieses Glamour-Gefühl, dieses aus dem Alltag herausgerissen sein nicht mehr hat. Und
es ist einfach nur das Konsumieren sozusagen eines Films, nicht mehr so das Genießen, das Erleben vielleicht, das gemeinsame Erleben.
Genau, und da gab es ja den anderen Trend, dass man sich zu Hause so eine Art Multimedia-Center hinstellte und so eine Kinoanlage mit Beamer-Stellanlage gekoppelt, und da konnte sich jeder und kann das natürlich auch, wie wir in der letzten Sendung ja auch mit HD groß dargestellt haben, fast Kino ähnlich machen. Ja. Da muss dann wahrscheinlich schon auch die neue 3D-Technik im Kino wieder die Leute Avatar hineinlocken. Ja, zum Beispiel Avatar. Hält das große technologische Filmspektakel das Kino am Leben? Denn 3D kommt auch nach Hause.
Ja, genau, das ist es eben. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch von zu Hause aus 3D-Filme gucken können mit der neuen, was weiß ich, Beamer-Technik, keine Ahnung, aber irgendwas wird da sicherlich irgendwie nachkommen.
Irgendwelche Hologramme, da wird ja schon gebastelt dran.
Und ich glaube nicht, dass das letztlich das sein wird, was die Leute denn aus den Wohnungen hinaustreibt in die Kinos. Und da kommen dann interessanterweise die Architekten ins Spiel, die dann fordern, dass nämlich Kinos auch als Gebäude interessant sein müssen, ja, als Ort, wo man sich gerne aufhält. Ein Plädoyer von Norman Foster beispielsweise.
How in the end you talk about good films and bad films.
So wie man auch gute von schlechten Filmen unterscheidet, sollte man auch Gebäude danach unterscheiden. Diese Forderung nach Qualität sollten wir auch an die Architektur erheben. Damit meine ich jetzt nicht diese exhibitionistischen architektonischen Dummheiten, sondern etwas, was den Geist bewegt. Ob Sie es nun ästhetisch schön, glamourös nennen. Es sollte jedenfalls ein Gebäude sein, wo Sie gerne und bewusst hingehen, wo Sie Spaß haben.
Also man hört es, Foster fordert ja sogar die Neuerfindung des Kinos, nicht ganz back to the roots, also nicht unbedingt nur das kleine Filmtheater, wo nur ein einziger Film gezeigt wird, das ist vielleicht auch unrealistisch. Aber auch Multiplex-Kinos können ja auch so gestaltet sein, dass man da vielleicht gerne sich aufhält und auch ein bisschen länger sich aufhält und nicht einfach nur rein raus. Und er fordert sogar eine Oscar-Verleihung für super gute Kinos. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nur aus Spaß gesagt hat. Ein Versuch, mal ein modernes Kino etwas anders aussehen zu lassen, ist beispielsweise ja das UFA Cinema Center in Dresden. Ich glaube, du warst ja schon mal drin oder bist da?
Ich bin vorbeigelaufen, das ist in der Prager Straße und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es nicht, aber das liegt nicht am Einzelstück Kino, also der Architektur und der inneren Struktur dieses Kinos, sondern dann kamen noch zusätzliche Gebäude ringsrum, sodass dieser ganze Raum ziemlich eng ist und das Kino an sich gar nicht wirken kann. Da war früher eine riesengroße grüne Wiese und man konnte richtig bis zum Altmarkt gucken. Und ich glaube, dass Architekten manchmal nur an sich denken, an ihr einzelnes Objekt und gar nicht, meist ja auch noch aus Vogelperspektive, gar nicht den Menschen im Blick haben, der einfach mal vom Bahnhof bis zum Altmarkt geht. Und da wirkt dieses Kino einfach pompös überladen.
Die Gebäude von Korb Himmelblau wirken ja meistens so, als ob irgendein Raumschiff oder ein Objekt aus dem All gerade auf dem Planeten Erde gelandet ist. Es ist übrigens interessant, wie diese Gebäude in der Gedankenwelt des Architekten von Korb Himmelblau entstehen. Ich habe mal mit ihm darüber gesprochen. Er lässt sich teilweise auch von der digitalen Medienwelt inspirieren und designt Gebäude in Form von zum Beispiel Soundspektren oder Kurven oder grafischer Sichtbarmachung von Bewegungen. Das ist offenbar seine Form auch der Sichtbarmachung von digitaler und auch virtueller Welt. Ich habe ihm gesagt, dass mich sein Gebäude an ein Kunstobjekt erinnert und das fand er natürlich ganz toll.
Ich meine, wenn Sie sagen, es ist ein Kunstobjekt, dann nehme ich das als wirklich großes Kompliment. Dieses Kino kann man in zwei Teile zerlegen. Das eine ist ein Multiplex-Kino, es gibt viele Kinosäle. Aber wie man in dieses Kino gelangt, ist eher das Durchwandern eines dreidimensionalen Videoclips. Das hat aber auch den Vorteil, dass man diesen Raum als öffentlichen Raum begreift, weil er identifizierbar ist. Also es gibt dort ein fliegendes Restaurant und Bar und ähnliche Einrichtungen, Infrastrukturen, die für öffentlichen Bereiche notwendig sind. Wenn man durch diesen Raum geht oder durchwandert, dann durchwandert man ein Kino. Also weil man von jeder Plattform, von jedem Blickpunkt verschiedene Räume wahrnimmt. Es wurde heute sehr oft angesprochen, dass die Kinos nicht nur mehr Kinos sein dürfen, sondern dass sie auch Gebäude sind wie Restaurant, Treffpunkte, andere Entertainment-Spots. Ich halte das für wichtig, weil sonst bleiben die Menschen wirklich daheim.
Und zwar Hintergrund auch dieser Sichtbarmachung, ja, dieser virtuellen Welt ist auch, das ist erwiesen in Studien, dass digitale Medienwelten, also Virtualität auch in unserer Erinnerung weniger haften bleibt. Das heißt, an ein digitales Foto auf einem Bildschirm erinnert man sich weniger als ein Foto, was man in der Hand hält. Mhm. Und demnach ist es halt seine Aufgabe, so hat er zumindest mir das erzählt, die virtuelle Welt in Räume zu übersetzen.
Ah, klingt toll.
Also markante Punkte zu schaffen, offenbar in einer Stadt, an die man sich auch erinnert, wenn alles sowieso immer nur so an virtuellen Bildern in unseren Köpfen hin und her fliegt und man irgendwie nichts hat, was wirklich markant ist. Ist das vielleicht seine Sichtbarmachung, auch so seine Lesbarmachung dieser doch von den Medien immer mehr geprägten Welt?
Also das Kino der Zukunft ist sozusagen das Kino, als Gebäude. Und da wird der Film möglicherweise überleben, wenn man der Kinoarchitektur mehr Bedeutung beimisst. So habe ich das dann
ja,
richtig verstanden.
Könnte man sagen.
Als ich das Interview mit Uwe Vorkötter verabredet hatte, das ist der Chefredakteur der Berliner Zeitung, da wusste ich noch nicht, dass parallel zum Interview, während wir es aufzeichnen, der Redaktionsausschuss tagen wird. Und es ging dann auch kurzzeitig später über die Ticker. Die Redaktion der Berliner Zeitung hat den von ihrem Mutterhaus geplanten Reporterpool für mehrere Zeitungen erneut heftig kritisiert. Im Notfall werde auch eine juristische Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen, heißt es. In diesem von dem Redaktionsausschuss veröffentlichten Schreiben, der auch an die Verlags- und Redaktionsleitung ging. Den Verzicht auf Kernkompetenzen im eigenen Haus halte man für ein unkalkulierbares Risiko für die Qualität und den bisherigen Wettbewerbsvorteil unserer Zeitung auf dem umkämpften Berliner Markt. Aber das lag natürlich in der Luft, dass sich der Redaktionsausschuss wehren wird. Diskussionen gab es heftige, was den neuen Pool betrifft, also die Redaktionsgemeinschaft. Und insofern ist dieses Interview, was ich Ihnen jetzt vorspiele, nicht überholt, sondern bringt nochmal vielleicht aus der Sicht der Chefredaktion ganz genau auf den Punkt, warum es überhaupt zu einem Redaktionspool kommen wird. Denn aller Voraussicht nach soll diese Redaktionsgemeinschaft im April anfangen zu arbeiten. Hören Sie also
das Interview.
Uwe Vorkötter, wie gut geht's der Berliner Zeitung? Vielleicht im Vergleich zu der Zeit, als Sie sie verlassen haben.
Der Berliner Zeitung geht's in der Krise besser als vielen anderen Blättern der Republik. Wir stecken nicht tief in den roten Zahlen. Aber auch wir haben in zweistelligen Raten unsere Werbeerlöse verloren, allein im vergangenen Jahr. Und wir haben für dieses Jahr keine bessere Prognose, sondern wir rechnen nochmal mit einem Rückgang der Werbeerlöse. Das heißt, dies ist eine Zeitung, die sich finanzieren kann, die keine fremde Hilfe braucht, die aber jedenfalls im Moment auch keine ansehnlichen Gewinne schreibt.
Sie sind in einer Chefredakteursposition wieder gelandet, die Sie einmal inne hatten, aber es ist doch alles anders. Wie würden Sie selbst für sich beschreiben den Weg zur Frankfurter Rundschau damals? Sie hatten zu Recht kritisiert, dass ein Finanzinvestor die Berliner Zeitung nur auspressen würde und nicht weiterentwickeln würde und sind dann wieder zurückgekommen, im Prinzip auf den alten Stuhl, aber in neuen Zeiten.
Ja, als ich vor 4 Jahren von der Berliner Zeitung zur Frankfurter Rundschau wechselte, war das ein nicht ganz freiwilliger Wechsel. Ich wollte gar nicht weg aus Berlin. Ich habe mich durch die Umstände, durch die Verhältnisse veranlasst gesehen, die Zeitung zu verlassen. habe mich allerdings in den folgenden Jahren an die Frankfurter Rundschau nicht nur gewöhnt, sondern habe sie schätzen und lieben gelernt. Und wir haben in den 3 Jahren in Frankfurt, die wir da zusammengearbeitet haben, eine völlig neue Zeitung auf den Markt gebracht, haben ein altes, im Niedergang befindliches Produkt völlig neu auf die Füße gestellt. Trotzdem, als dann die Möglichkeit sich abzeichnete, zurück nach Berlin zu kommen, zurück zur Berliner Zeitung, war für mich die Entscheidung eigentlich klar, das ist mein Blatt und das ist mein Platz und da wollte ich hin.
War damals schon, als Sie zur Frankfurter Rundschau wechselten, klar, dass Neven Dumont irgendwann mal die Berliner Zeitung kaufen wollen wird? Oder ist das jetzt reiner Zufall?
Nein, das war noch nicht klar. Es war wirklich noch nicht klar. Ich habe damals meine Gespräche und Verhandlungen ausschließlich mit der DDVG, also mit der Medienholding der SPD, geführt, die damals, der das Blatt zu 100% gehörte. Ich wusste, dass es Verhandlungen mit mehreren Interessenten gegeben hat über die Mehrheitsübernahme bei der Frankfurter Rundschau. Ich wusste, dass Dumont einer der Kandidaten war. Es hätte aber auch jemand anders zum Zuge kommen können. Ich war froh, dass es Dumont am Ende war, weil wir ohnehin da schon einen ganz guten Kontakt auch aus der Vergangenheit miteinander hatten.
Als dann klar war, dass tatsächlich die Finanzheuschrecke in Anführungszeichen Montgomery diese Zeitung wieder verkaufen wird, beziehungsweise den gesamten Berliner Verlag, war hier in dem Berliner Verlagsgebäude am Berliner Alexanderplatz geradezu euphorische Stimmung. Es wurde applaudiert, es fielen solche Worte auch von Alfred Neven Dumont. Er liebe Zeitungen, also wo auch Leidenschaft deutlich wird, wo auch Kenntnis deutlich wird. Ja, er mache das ja nicht nur, weil er dort Profit oder Rendite rausziehen will, sondern weil er Zeitungen liebe. Nun ist diese Euphorie ein wenig gewichen, wenn nicht sogar ins Gegenteil umgeschlagen. Wie empfinden Sie es selbst? Wie sehen Sie es selbst?
Ja, die Euphorie ist umgeschlagen, das ist völlig richtig. Die Redaktion ist im wahrsten Sinne des Wortes desillusioniert. Desillusioniert sein kann man aber auch nur dann, wenn man sich vorher Illusionen gemacht hat. Und die Erwartung, das Gefühl, man könnte einfach die vergangenen 3 Jahre, in der die Berliner Zeitung zu David Montgomery und seiner MECOM gehörte, man könnte die zurückdrehen, man könnte zurückgehen zum Ausgangspunkt, das war von Anfang an eine Selbsttäuschung. Und diese Selbsttäuschung ist in der Krise, in die wir dann geraten sind, noch einmal dramatisch verstärkt worden. Wir sind in einer Situation, wo man nicht einfach sagen kann, die Ressourcen, die personellen Ressourcen, die sachlichen Ressourcen, die der Zeitung verloren gegangen sind in den vergangenen 3 Jahren, die kann man jetzt einfach wieder aufstocken. Da kommt irgendein reicher Onkel und stellt einen Geldsack dahin und sagt, bedient euch mal. Das ist nicht so, das wird auch nicht so sein. Und dieser Prozess, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, der ist im Gange hier in diesem Hause und da sind wir inzwischen aber auch weit gekommen. Das ist ein ausgesprochen schwieriger Prozess, auch in den Debatten über den Kurs, den wir jetzt einschlagen, über Kooperationen im Dumont-Konzern. Das ist gar keine einfache Diskussion. Da gibt es auch viele Gegenargumente, die ich mit großem Respekt sehe. Nur in der Grundrichtung gibt es für uns einfach gar keinen anderen Weg.
Ich habe die Belegschaft anders verstanden, nicht so sehr, dass sie meinte, da kommt ein reicher Onkel, sondern dass Neven Dumont schätzt, dass er eine Berliner Zeitung mit einem eigenen Charakter erworben hat und dass dieser Charakter dadurch erhalten werden kann, dass Journalisten exklusiv für das Blatt arbeiten und sich damit auch eine Unverwechselbarkeit im Blätterwald schaffen. Nun haben Sie mit der Redaktionsgemeinschaft, die Sie vielleicht näher erläutern können, genau das Gegenteil zu versuchen vor, nämlich dass Edelfedern, gute Journalisten nicht nur exklusiv für die Berliner Zeitung schreiben, sondern ihre Fähigkeiten 4 Blättern zur Verfügung stellen, wenn ich das richtig überschaue. Also dem Kölner Stadtanzeiger, der Mitteldeutschen Zeitung und der Frankfurter Rundschau. Warum dieser Pool, diese Redaktionsgemeinschaft, wo doch gerade auch, das hört man aus Großbritannien vom Guardian, vielleicht dann doch derjenige überlebt, der Qualität exklusiv anbietet und nicht Qualität breit streut?
Unsere Ausgangslage ist etwa die folgende. Wir bei der Berliner Zeitung, aber nicht nur bei der Berliner Zeitung, sondern in der Tageszeitungsbranche insgesamt, wir haben in den vergangenen fast 10 Jahren erhebliche Sparprozesse in den Redaktionen und in den Verlagen bereits hinter uns, weil wir tendenziell Auflagen verlieren, unsere Reichweite in der Gesellschaft nimmt ab, weil wir erhebliche Verluste auf den Anzeigenmärkten hinzunehmen haben. Wir haben es mit neuer Konkurrenzsituation zu tun, mit elektronischen Medien, mit der Internetkonkurrenz. All das müssen wir als Realität zur Kenntnis nehmen. Wir dürfen uns auch nicht die Hoffnung machen, dass im nächsten Jahr, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr ein großer Boom über uns herfällt und uns Einnahmen in die Kasse spült, die wir bis jetzt nicht haben. Das wird nicht so sein, sondern wir werden strukturell in der Defensive auch künftig sein. Wir können in dieser Situation entweder Sparprozesse aus der Vergangenheit fortsetzen, wir können den Status quo unserer Autoren, unserer Ressourcen weiterhin vorsichtig runterfahren, oder wir können das machen, was wir jetzt tun. Wir können unsere Ressourcen, unsere Kräfte bündeln und können sagen, es gibt eine Berliner Zeitung und mit einer starken Redaktion, mit einer immer noch starken Redaktion, die aber schwächer ist, als sie vor 3, 4, 5 Jahren gewesen ist. Es gibt eine starke Redaktion der Frankfurter Rundschau und wir sehen uns einfach an, welche dieser Kräfte können wir bündeln, auf welchen Feldern können wir zusammenarbeiten. Wo können wir für beide Blätter mehr Qualität rausholen, als wenn wir getrennt als Standalone-Lösung marschieren? Das ist die Frage, vor der wir stehen. Die Eigenständigkeit und das Profil der jeweiligen Blätter, das werden wir dabei sichern, das können wir auch sichern. Es geht nicht darum, alles zusammenzumachen, sondern es geht darum, das zusammenzumachen, wo es nur um fachliche, um inhaltliche Qualität geht, wo Profil und Identität überhaupt nicht berührt sind.
Teil 2 des Interviews mit Uwe Vorkötter nach dem Radio 1 Service.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit Uwe Vorkötter, dem Chefredakteur der Berliner Zeitung, im Interview Teil 2. Ich fragte ihn, wie denn gesichert sei, dass die Eigenständigkeit der Blätter gewahrt bliebe. Es gibt ja die Kritik, dass das nur der Anfang vom Ende sei, weil der Spardruck immer größer würde, dass dann möglicherweise doch etwas so wie eine Zentralredaktion entstünde.
Das ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Wir haben über alle Optionen, strategischen Optionen, die man in so einer Zeitungslandschaft hat und in einem Konzern, der 4 Tageszeitungen hat. Natürlich haben wir über alle Optionen gesprochen und wir haben ausdrücklich jetzt die Entscheidung getroffen, dass die Blätter an 4 Standorten, auch an 4 unterschiedlichen Standorten gemacht werden, produziert werden und dass wir schreiberische Kapazitäten, die für 2 der 4 Blätter oder für alle 4 nützlich sein können, dass wir die zusammenfassen in einer Organisation. Es geht gerade darum, diese Gradwanderung, zugegeben, das ist eine Gratwanderung, aber diese Gratwanderung zu bewältigen zwischen der notwendigen Eigenständigkeit der Blätter und dem sinnvollen Zusammenarbeiten. Wenn wir über die Schweinegrippe berichten, wenn wir über Afghanistan berichten, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Artikel in der Frankfurter Rundschau und in der Berliner Zeitung steht. Da können beide Blätter, die Leser beider Blätter, nur davon profitieren, dass wir die besten Berichte in der Zeitung haben. Und wenn es um klassische profilbildende Themen der Berliner Zeitung geht, wenn es um Ost-West-Geschichten geht, wenn es erst recht um regionale Themen geht, wenn es um Hertha BSC und um Eintracht Frankfurt geht, da werden wir das nicht zusammenschmeißen, da wären wir blöd, weil damit würden wir unsere Leser verprellen.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie von sich selber sagen, Sie seien kein Optimist der Branche. Optimisten werden ja manchmal gern verspottet als diejenigen, die zu wenig Informationen haben. Wie würden Sie sich denn wirklich charakterisieren? Also diese Redaktionsgemeinschaft kann doch nur durch Optimismus getragen werden, mit einer kleinen Einschränkung, die ich auch wieder gelesen habe, dass Sie den Redakteuren Rückkehrklauseln in den Vertrag geschrieben haben, dass die also jederzeit wieder zurückkommen können, wenn sich das Redaktionsgemeinschaftsmodell nicht bewährt haben soll und dann wieder aufgelöst wird. Also doch der Pessimist, Vorkötter?
Also ich bin kein Optimist im Moment, was die wirtschaftliche Lage unserer Branche in den nächsten Jahren angeht. Ich war eigentlich über Jahrzehnte ein Optimist für die Zeitungslandschaft. Ich habe immer gesagt, der Zeitung ist der Untergang schon ganz oft prophezeit worden, als das Fernsehen aufgekommen ist und hinterher als andere neue Medien aufgekommen ist. Und immer hat die Zeitung das gut überlebt. Wir sind aber jetzt in der Tat in einer Lage, wo wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir mit unserer unseren gedruckten Produkten in der jungen Generation immer geringere Teile der Leser, der potenziellen Leser erreichen. Wir müssen unsere Angebote, unsere elektronischen, digitalen Angebote ausbauen. Wir haben auf dem Feld im Moment noch keinerlei Geschäftsmodell, das berechenbar ist. Wir haben keine Finanzierung für die Inhalte, die wir da zur Verfügung stellen. Das ist eine ausgesprochen schwierige Situation und in dieser Lage bin ich für die Branche insgesamt für die nächsten Jahre nicht besonders optimistisch, nochmal, weil ich auch glaube, dass der große Boom nicht über uns kommen wird. Ich bin aber sehr optimistisch, dass unsere Strategie, die wir jetzt einschlagen, dass die dazu führt, dass in einem immer härter werdenden Wettbewerb in der Zeitungslandschaft, dass wir in diesem Wettbewerb die besten Chancen haben, weil wir haben die Möglichkeit, in einem Verbund von mehreren Zeitungen unsere Kräfte zu bündeln. Wer alleine steht, der hat diese Möglichkeiten nicht und der hat eine viel schlechtere Ausgangslage.
Große Hoffnung hat die Branche unterschiedlich stark akzentuiert in Richtung Lesegeräte, elektronische Lesegeräte. Erklärt sich daraus die nervöse Reaktion, wenn Mitwettbewerber wie zum Beispiel die Tagesschau auch auf das iPhone gelangen und dass die Printbranche geradezu aus meiner Perspektive irgendwie sehr hyperventiliert?
Also richtig ist, dass wir als Printbranche uns digital und elektronisch verbreiten müssen. Das tun wir ja auch längst. Unsere Online-Angebote können sich ja sehen lassen. Wir wissen, dass es demnächst neue Techniken gibt. Also das iPad ist für uns sicher ein hochinteressantes Produkt, was da auf den Markt kommt, wo wir unsere Inhalte sowohl als sogenanntes E-Paper, also die eigentlichen redaktionellen Inhalte, dann aber natürlich auch noch multimedial aufbereitet anbieten können. Nur, es ist richtig, das ist ein hoher Finanzaufwand, um solche Produkte, um solche Techniken zu entwickeln. In der Tat stehen wir da nicht nur im Wettbewerb mit anderen Zeitungen, sondern da stehen wir auch im Wettbewerb mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir sehen uns da einem Konkurrenten gegenüber, der 7,5 Milliarden Euro Gebühreneinnahmen im Jahr hinter sich hat und für den ein sechsstelliger Betrag, um eine Entwicklung, ein neues Produkt zu entwickeln, eher eine Kleinigkeit am Rande ist. Das ist für einen mittelständischen Zeitungsverlag anders. Da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen in diesem Wettbewerb und insofern habe ich ein großes Verständnis dafür, dass Zeitungsverleger darauf hinweisen, dass nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Märkte für uns verstopfen kann mit seinen immensen Mitteln. Andererseits gehöre ich auch nicht zu denen, die sagen, tagesschau.de, das darf man nicht machen und das muss man nochmal wieder abdrehen, zumal das ein hochwertiges journalistisches Produkt ist. Und das sehe ich auch, dass das für den Nutzer einen wirklichen Sinn und Verstand hat, was sie da machen.
Uwe Vorkötter, Chefredakteur der Berliner Zeitung. Mehr zur Tagesschau-App und zu tagesschau.de gleich.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.
ARD intern.
Radio 1 Medienmagazin. Neue Aufregung um eine Software, auch App genannt, die Tagesschau auf Mobilfunktelefonen anbietet und auch eine Beschlussvorlage des NDR-Rundfunkrates zu tagesschau.de steht unter starker Kritik. Gruner und Jahr erwägt sogar den Klageweg. Und auf Antrag der Vizepräsidentin des Europaparlaments Silvana Koch-Merin von der FDP prüft die EU-Kommission, ob die Internetanwendung fürs Handy gegen EU-Recht verstößt, schrieb am Donnerstag die Bild-Zeitung. In einer Beschwerde bei der EU-Kommissarin Kroes moniert Koch-Merin, die ARD könne einen solchen Dienst offensichtlich nur deswegen kostenlos bereitstellen, weil sie durch obligatorische Rundfunkgebühren finanziert wird. Dagegen müssten private Anbieter ein solches Angebot kostenpflichtig machen. Aus ihrer Sicht nutze die ARD ihr staatlich garantiertes Recht auf ein hohes Gebührenaufkommen aus, um sich gegenüber privaten Konkurrenten einen nicht gerechtfertigten Vorteil zu verschaffen, argumentiert Koch-Merin. Doch halt, bevor ich mit meiner Gesprächspartnerin, der NDR-Rundfunkratsvorsitzenden Dagmar Gräfin Kersenbrock, die Aufregung aus der Debatte zu nehmen versuche, müssen wir zwei Vorgänge trennen, tagesschau.de und die App. Warum, Frau Kersenbrock?
Also tagesschau.de, da geht es darum, dass wir in der Tat auf der Basis des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages den gesamten Bestand, den in dem Fall über tagesschau.de man im Internet vorfindet, überführen müssen, das heißt einem sogenannten Drei-Stufen-Test unterziehen müssen. Dazu gehört es, dass man feststellt, ob es ein gesellschaftliches Qualitätsangebot ist, ob es sich mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag deckt, ob es ordentlich finanziert ist. Dieser Drei-Stufen-Test muss vollzogen werden, damit ab 31. August 2010 Tagesschau.de weiter online als Telemedienangebot da sein kann. Tagesschau-Apps wiederum, da geht es ja nicht um ein Angebot, irgendwo, das plötzlich sich neu entwickelt, sondern darum nur, ob man mehr oder weniger eine benutzerfreundliche Form findet, auf einem Handy Tagesschau-Nachrichten abzurufen. Das ist ja der Sinn von solchen Applikationen. Es gibt ja Hunderttausende von Apple-Applikationen. In dem Fall geht es ja um die Apple-Geräte. Und da geht es um einen technischen Standard. Das hat aber erstmal mit den Inhalten nichts zu tun und auch nichts mit dem aktuell 3-Stufen-Test-Verfahren bei tagesschau.de.
Der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks, dem Sie ja vorstehen, hat den Norddeutschen Rundfunk aufgefordert, an der geplanten Einführung einer Tagesschau-App auf dem iPhone festzuhalten. Wie war denn die Willensbildung?
Also dazu muss man einmal sagen, weil auch die Rundfunkräte immer so ein bisschen komisch behandelt werden. Wir haben einen Rundfunkrat, das sind 58 sehr, sehr ernsthafte Menschen, die aus allen Berufen und Lebenswelten, die man so im norddeutschen Raum auch hat, kommen. Da sind die Kirchen genauso drin wie die Gewerkschaften oder die Künstlerverbände oder die Elternbeiräte oder die Arbeitgeber.
Und auch die FDP?
Und auch die FDP, natürlich. Und es sind auch die Grünen dabei. Es ist wirklich eine vollkommen bunte Mischung von Menschen, die wirklich mit zwei Füßen im Leben stehen. Und wir haben natürlich, als die Diskussion hochkam, die uns sehr verwundert hat, auch in dieser Intensität, Tagesschau-Apps natürlich im Rundfunkrat diskutiert. Und ich kann Ihnen nur berichten, dass der Rundfunkrat, und zwar diese verschiedenen sehr ernsthaften Menschen, sehr verwundert waren über das, was dort in der Presse zu stehen war, und haben den Intendanten einfach den Rücken gestärkt, ganz normal das zu machen, was ihnen der Gesetzgeber auch als Spielraum zugebilligt hat. Und der Spielraum besteht einfach darin, dass man natürlich technische Beschränkungen für irgendwelche Angebote nicht vorformulieren kann. Deshalb, man nennt das Technikneutralität, eine Vorgabe der EU. Niemand weiß von uns, was es morgen an technischen Neuerungen gibt, aber wenn die Menschen es nutzen, dann besteht der öffentliche rechtliche Auftrag auch darin, auf solchen Wegen, wo Menschen Nachrichten sehen wollen, auch Nachrichten zu verbreiten. Das ist nun mal das Grundmodell. Und die EU-Kommission hat das auch immer so gehandhabt.
Das hat aber jetzt mit dem eigentlichen 3-Stufen-Test des sogenannten 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages nichts zu tun. Das hätten Sie auch entschieden als Rundfunkrat, wenn es denn diese gesetzliche Grundlage nicht gegeben hätte.
Das ist vollkommen richtig, weil in der Tat diese Technikneutralität, es gibt für den 3-Stufen-Test, ob er über etwas zu machen ist, ein Angebot zu laufen hat oder nicht, sogenannte Aufkreiskriterien, die auch mit der EU-Kommission abgestimmt sind. Dort findet sich unter anderem ein Punkt in einer Negativliste, was ist nicht aufzugreifen. Technische Veränderungen, also das Gebot zur Technikneutralität, ist ausdrücklich dort fixiert und damit ist es nicht 3-Stufen-Test-pflichtig.
Dann kommen wir mal zu dem 3-Stufen-Test und tagesschau.de. Da hat man von außen den Eindruck gewonnen, die Tagesschau darf im Netz jetzt alles.
Tja, das ist auch ein Kommentar, über den ich mich, muss ich sagen, maßlos geärgert habe und der denn dann auch wieder so suggeriert, als würden wir alles nur ab- und durchwinken. Also erstmal, das ist ja ein sehr aufwendiges und vielschichtiges Verfahren. Erstens muss alles, was in dem Fall der NDR über tagesschau.de anbietet, dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprechen. Damit hat man schon mal eine Eingrenzung, was er überhaupt darf. Dann wird in einem Telemedienkonzept festgelegt, beziehungsweise erstmal dem Rundfunkrat vorgelegt, mit welcher Verweildauer ganz bestimmte Angebote im Netz überhaupt sein dürfen. Und diese sind ja bereits schon mal Beschränkungen für das, was tagesschau.de darf. Das heißt, tagesschau.de darf nicht morgen am Tag irgendwelche Boulevardnachrichten auf Seite 1 bringen, sondern muss schon seinem Auftrag genügen. Es gibt also Beschränkungen. Dann gibt es eine sogenannte Negativliste, was auf einem Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen, in dem Fall auch tagesschau.de, nicht stehen darf. Das ist eine riesengroße Liste, die auch dazu geführt hat, dass bestimmte Angebote aus dem Netz rausgenommen worden sind oder werden. Das ZDF spricht bei seinen Angeboten zum Teil von 70% aller gelöschten Seiten aufgrund dieser Negativliste. Und darüber hinaus gibt es ja dann noch die Einteilung zwischen sendungsbezogen, nicht sendungsbezogen und 7-Tage-Regelungen, was also anhand auch dessen, was wir feststellen an Inhalten, für welche Zeit sich im Netz befinden darf. Das sind eine ganze Menge Einschränkungen. Alles, was darüber hinausgehen würde, es sind ja schon viele Eingriffe, würden auch in die Rundfunkfreiheit oder die journalistische Freiheit eingreifen.
Wie bewerten Sie denn nun die Kritik, die öffentliche Kritik, auch namentlich vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V., die ihre Position als einen Relikt des Kalten Medienkrieges bezeichnen?
Also ich muss sagen, da war ich ein bisschen geschockt. Also das sind doch Formeln und Sachen, die einfach an der Sache vorbeigehen. Gerade die Privaten haben mit ihrer Intervention in Brüssel dafür gesorgt, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja diesen 3-Stufen-Test zu machen haben. Wir haben als Rundfunkräte die Verantwortung dafür übertragen bekommen, jetzt machen wir das. Das heißt, wir machen genau das, was Sie selber initiiert haben, was wir tun sollen. Und indem wir es machen, werden wir erneut dafür kritisiert, für die Art und Weise, wie wir es handhaben. Und gerade bei Tagesschau.de, wir befinden uns in einem laufenden Verfahren. Deshalb wundere ich mich sehr, wenn dann noch irgendwo in der Presse steht, man will gegen das Verfahren klagen. Das hätte eine gewisse rechtliche Einmaligkeit in einem laufenden Verfahren, wenn man da versuchte zu klagen. Ich wundere mich also wirklich auch über die Intensität dieser Diskussion, die ja begonnen wurde, als noch nicht mal das Papier, weil es ja ein internes Papier bekannt war, niemand es kannte, aber alle es bewerteten. Also das muss ich sagen, bin ich schon ziemlich geschockt drüber.
Nun sieht ja der Gesetzgeber vor mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass natürlich auch die Privaten gehört werden dürfen. Auch die Verleger können ihre Meinung sagen. Wie binden Sie denn diese Anregungen, Kritiken in den Meinungsbildungsprozess dann ein, dass er dann letzten Endes zu einer Bewertung von Tagesschau.de führt?
Also auch da ist das Verfahren ja im Rundfunkstaatsvertrag ganz klar festgelegt. Das Telemedienkonzept, wenn es der Intendant im Rundfunkrat vorliegt, wird hinterher im Internet veröffentlicht. Danach haben die Verleger gesetzlich eine 6 Wochen Zeit für eine Stellungnahme. Wir haben diese 6-Wochen-Frist auch auf 8 Wochen verlängert. Der VPRT kam mit seinen Stellungnahmen 10 Wochen später und auch die haben wir komplett berücksichtigt. Und dann sind wirklich hunderte von Seiten von Stellungnahmen, von Verbänden, von Einzelpersonen beim Rundfunkrat eingegangen. Alle diese Stellungnahmen wurden gesichtet, ausgewertet und wurden dann in die Ausschüsse verteilt zur Diskussion. Das heißt, die einen haben sich mit den rechtlichen Problemen befasst, ein anderer Ausschuss ausschließlich mit den programmlichen Problemen, ein anderer Ausschuss ausschließlich mit den finanziellen Problemen. Dann wurde das Ganze in einem Gremium zusammengebunden zu einer Vorlage, die jetzt in die ARD hineingeht und dann im Rundfunkrat so weit verabschiedet, dass das Verfahren seinen Fortgang nehmen kann. Es ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand dahinter, aber wir haben uns bemüht, wirklich alle Stellungnahmen komplett zu lesen, die Argumente zu gewichten, auszudiskutieren. Sie sind in den Stellungnahmen auch aufgegriffen worden. Also insofern, es steckt viel Arbeit dahinter, aber ich glaube, das war wirklich etwas, was gründlich gemacht wurde.
Und Ihren Worten entnehme ich, dass Sie einer möglichen Klage durch Gruner und Jahr zum Beispiel gelassen entgegensehen.
Also jetzt im laufenden Verfahren sehe ich da vollkommen gelassen entgegen. Ich wüsste nicht, auf welchem verwaltungsgerichtlichen Wege Sie mit welcher Klageart in einem laufenden Verfahren eingreifen wollten. Das wäre etwas wirklich ganz Interessantes.
Meint NDR-Rundfunkratsvorsitzende Dagmar Gräfin Kersenbrock. Ich bedanke mich für die Information.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Und am Ende des Medienmagazins noch 3 Meldungen aus dem Medienticker. Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland wird laut britischen Medienberichten nicht verkauft. Mehrere Übernahmeangebote von konkurrierenden Investorengruppen wurden abgelehnt. Mindestens 5 Interessenten sollen Gebote in Höhe von rund 6 Milliarden Euro für Kabel Deutschland abgegeben haben. Und dann wahrscheinlich als PDF-File so gegen 22 Uhr käuflich zu erwerben. Aber hier schon mal vorab eine Meldung beim Spiegel. Der scheidende ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender hat eine parteipolitische Dominanz bei ARD und ZDF scharf kritisiert und spricht von einem internen Spitzelsystem. Dieses lebe davon, dass Redakteure den Parteien senderinterner zutragen. Brender spricht von inoffiziellen Mitarbeitern der Parteien, wirklich vergleichbar mit den IM der DDR, die sich die großen Parteien in einem Sender wie im ZDF aufhalten. So, und dann noch ein Zitat. Es hat Freude gemacht, dieses Festival mitzumachen. Die Jury war klasse. Wir haben relativ schnell ein Ergebnis gehabt. Bestimmt schneller als jeder andere von uns, sagte Berlinale Jurypräsident Werner Herzog heute Abend, kurz vor dem Ende, vor der Verleihung der goldenen und silbernen Bären.
Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung vom 20. Februar 2010. Im Podcast-Bonustrack biete ich Ihnen jetzt einen Rücksturz in die Vergangenheit an. Ein Interview mit Uwe Vorkötter, Chefredakteur der Berliner Zeitung, bevor er zur Frankfurter Rundschau wechselte. In dem Moment, als klar war, dass David Montgomery, der Finanzinvestor, die Berliner Zeitung kaufen will. Hören Sie also das Interview mit Uwe Vorkötter in der Medienmagazin-Ausgabe vom 22. Oktober 2005.
In the crowd stands Mac the Knife, but he's not asked and doesn't know.
Sting und der Mackie Messer Song, als Heuschrecken noch Haifische hießen. Diese Emotionalisierung ist nicht die Art des Chefredakteurs der Berliner Zeitung, Dr. Uwe Vorkötter, den ich gestern im Verlagshaus interviewen konnte.
Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen. Und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
Dr. Uwe Vorkötter, wenn man zu Ihnen in die Chefredaktion will, dann muss man an mehreren Heuschrecken durch, die rot durchgestrichen sind. Wovor haben Sie Angst, emotional und rational?
Die Heuschreckenverbotsschilder, die Sie in unserem Haus sehen, die habe ich nicht aufgehängt. Das ist eine Aktion, die der Betriebsrat und die Mitarbeiter gestartet haben. Ich muss da sagen, ich gebrauche diesen Begriff Heuschrecken auch nicht im Zusammenhang mit den Finanzinvestoren. Das ist ein polemischer, ein politischer Begriff. Ich möchte gerne, dass wir diese Debatte rationalisieren und auch entemotionalisieren. Ich habe auch keine Angst, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, sind die Eigentümer, die hier gewissermaßen bereits vor der Tür stehen, sind das die richtigen Eigentümer für den Berliner Verlag und für die Berliner Zeitung? Daran habe ich aus sachlichen Gründen ernsthafte Zweifel. Das ist keine emotionale Abwehraktion, sei es gegen Finanzinvestoren an sich oder gegen britische Investoren. Es geht nicht darum, ob dieses Haus einem deutschen oder einem ausländischen Eigentümer gehört. Es geht nur darum, dass es einem Eigentümer gehört, der verlegerische Ambitionen hat und der einen publizistischen Blick auf ein Zeitungshaus hat und nicht ausschließlich Finanzinteressen verfolgt.
Sie haben natürlich ausgiebig den britischen Zeitungsmarkt studiert. Was lässt sich denn über Montgomery tatsächlich sagen? Welche Produkte bietet er denn an und mit welchem Erfolg?
Also Montgomery hat eine Biografie in der britischen Zeitungslandschaft. Da war er unter anderem bei News of the World und bei der Mirror-Gruppe. Er hat eine ganze Reihe von Aktivitäten entfaltet. Die britischen Kollegen, mit denen wir jetzt natürlich auch geredet haben, die haben nun wirklich alles andere als einen guten Eindruck von Montgomery. Da heißt es, er habe in der britischen Zeitungslandschaft eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Überall, wo er hingekommen ist, hat er eigentlich nur ein Konzept gehabt, die Produkte klein zu machen, Kosten zu sparen und auf diese Weise profitabel zu machen. Bei der Mirror-Gruppe ist er dann schließlich am Ende rausgeflogen. Beim Independent hat das versucht, das war auch nicht sehr erfolgreich. Und dass jemand, der in Großbritannien jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg hatte, vorsichtig gesagt, nun ausgerechnet der Mann sein soll, der die ganz neuen Rezepte für den deutschen Zeitungsmarkt hat, das sehe ich einfach nicht. Ich kenne nur seine Behauptungen über langfristige Pläne, die er hat. Da sagt er, er will auf dem deutschen Markt eine Zeitungskette zusammenkaufen. Die Berliner Zeitung, der Berliner Verlag sind nur der erste Schritt, dem werden weitere folgen. Und dann wird ein erfolgreiches Zeitungsimperium in Deutschland daraus. Ich kenne den deutschen Zeitungsmarkt seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ich arbeite auf diesem Zeitungsmarkt. Ich glaube das nicht. Ich halte das für eine Illusion. In der Vergangenheit sind deutsche Zeitungsverlage nicht reihenweise auf den Markt gekommen und verkauft worden. Sie werden es auch in der Zukunft nicht. Also ist dieser langfristige Plan für mich aus meiner Sicht ein Traum. Wenn der langfristige Plan nicht funktioniert, dann bleiben die kurzfristigen Möglichkeiten, jene Renditeerwartungen, die Montgomery und das Finanzkonsortium ihren Anlegern versprechen, zu erfüllen. Die können sie dann nur bei uns hier im Haus erfüllen. Und ich kenne den Berliner Zeitungsmarkt. Das ist der härteste, der wettbewerbsintensivste der Republik. Unsere Renditezahlen sind bekannt geworden, die hat der Spiegel veröffentlicht, dem müssen wir uns überhaupt nicht verstecken und nicht schämen. Wir können sehr gute Ergebnisse hier vorweisen, aber man kann diese Ergebnisse nicht beliebig steigern, ohne den Produkten dieses Hauses zu schaden. Und deshalb habe ich eine tiefe Skepsis gegenüber Montgomery und seinen Investoren.
Das sieht die Welt seltsamerweise anders. Da gibt es einen Kommentar, da steht drin, es gibt keinen Widerspruch zwischen Rendite erzielen und gehaltvollem Journalismus. Die Qualität leidet
nicht, wenn sie sich an den Gesetzen des Marktes und der Kostenwahrheit orientiert. Die Klage über angeblich räuberische Finanzinvestoren ist oft nichts anderes als die Angst vor höheren Anforderungen und mehr Aktionärskontrolle. Das schreibt die Welt, auch ein Qualitätsblatt.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich stimme dem Kollegen Köppel, der das geschrieben hat, auch zunächst mal voll und ganz zu. Es muss keinen Widerspruch zwischen wirtschaftlich erfolgreichem Handeln und journalistischer Qualität geben. Das kann man im Übrigen bei der Berliner Zeitung sehr gut verfolgen. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und wir sind publizistisch erfolgreich. Wenn allerdings der Chefredakteur der Welt, die jedenfalls, soweit ich das weiß, in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat, solch einen Satz formuliert, dann sollte er vielleicht zunächst mal im eigenen Haus für Ordnung sorgen, bevor er uns solche Vorhaltungen macht.
Als Gruner und Jahr ankündigte, die Berliner Zeitung zu verkaufen, ging ja mehr oder weniger ein Dementi voraus. Karl Otto, der Sprecher von Gruner und Jahr, hat ein Jahr zuvor gesagt, Gruner und Jahr hat nicht die Absicht, die Berliner Zeitung zu verkaufen. Da war die Berliner Zeitung auf Talfahrt in den Abos und auch in den Erlösen. Mit Ihnen ist es geschafft worden, wie gesagt, Gewinne zu akquirieren. Nun könnte man ja denken, dass Holzbrink diesen mächtigen Konkurrenten aus dem Weg schaffen will. Vermuten Sie da eine andere Heuschrecke vielleicht im Hintergrund, nämlich den Holzbrink Verlag, der Sie auf diese Art und Weise destabilisieren will?
Also was Sie zu Gruner und Jahr sagen, schon vor 3 Jahren, ja, niemand hatte die Absicht, eine Zeitung zu verkaufen. Das haben wir ziemlich oft gehört in den vergangenen Jahren hier. Aber damit müssen wir uns auch abfinden. Das ist auch Angelegenheit der Eigentümer eines Zeitungshauses. Holzbrink hat ja nun ganz ernsthaft und sehr intensiv über mehr als 3 Jahre versucht, seinen Plan, die Berliner Zeitung zu übernehmen, auch zu verwirklichen beim Kartellamt mit einer Ministererlaubnis und mit vielen, vielen Anläufen und die sind nun alle gescheitert. Ich möchte überhaupt nicht, also Holzbrink in Zusammenhang mit Heuschrecken zu bringen, das halte ich für völlig verfehlt und das stimmt auch alles überhaupt nicht. Holzbrink ist sicher in einer ganz schwierigen Lage und Holzbrink kann auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Bemühungen, den Tagesspiegel zu verkaufen, die es ja auch gegeben hat, dass die so nicht realisierbar sind, dass andererseits die Bemühungen, die Berliner Zeitung zu verkaufen, realisierbar sind, dann kann man und darf man die Berliner Zeitung verkaufen. Ich habe daran nur eine einzige Anforderung. Bitte an einen ordentlichen Eigentümer, an eine ordentliche Adresse, bei der wir uns hier für die Zukunft gut aufgehoben fühlen. Und solche Angebote gibt es und man muss sie nur annehmen.
Haben Sie denn Hoffnung, dass ein anderer den Verlag übernimmt, den Berliner Verlag, als Montgomery?
Es gibt mindestens ein deutlich formuliertes Gegenangebot von Neven Dumont in Köln. Das ist der Verleger des Kölner Stadtanzeigers und der Mitteldeutschen Zeitung und anderer Zeitungen. Über dieses Angebot ist jetzt auch öffentlich berichtet worden. Das Haus Neven Dumont hat das bestätigt. Das beläuft sich auf immerhin 175 Millionen Euro. Also das scheint keine Preisfrage zu sein. Ich würde mir wünschen, dass Holzbrink dieses Angebot als sehr ernsthafte Alternative prüft und die Frage stellt, ob das nicht eine Lösung ist, die für die Zukunft unseres Hauses besser ist als der Handel mit Montgomery. Die Frage, wie wahrscheinlich das am Ende ist, die kann ich aus der heutigen Sicht nicht beantworten. Ich weiß nur, dass ein Vertrag dann in Kraft tritt, wenn 2 Unterschriften drunter sind. Und solange das nicht der Fall ist, setze ich auf die Kraft der Argumente.
Nun kann man aber auch Argumente hören, dass Neven Dumont auch nicht so der optimale Verleger zu sein scheint. Er würde sehr stark auch journalistisch Einfluss nehmen auf ein Printprodukt. Dafür gab es wohl in der letzten Zeit auch Beispiele. Ist das nicht dann die Wahl zwischen Pest und Cholera?
Also das ganz bestimmt nicht. Neven Dumont ist ein journalistisch und publizistisch höchst ehrenwertes Haus. Der Kölner Stadtanzeiger ist nun wahrlich keine Provinzzeitung. Ich glaube, es gibt einen ganz, ganz gewichtigen Unterschied zwischen Neven Dumont und Finanzinvestoren. Jeder Verleger hat sicher auch seine kapriziösen Seiten und da werden auch viele Geschichten erzählt, die ich jetzt nicht kommentieren will. Aber es ist doch ein Unterschied, ein verlegerisch denkendes Haus wie Neven Dumont. Für dieses Haus wäre eine solche Kaufentscheidung im Grunde eine Generationenentscheidung. Finanzinvestoren denken in Quartalen, nicht in Generationen.
Radio 1.